Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den und willkommen zur heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Wir haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Ilona Wessela arbeitet als Oberärztin im Krankenhaus in Zittau. Wir bringen ein Gespräch mit ihr. Im Prager Nationaltheater wird an diesem Samstag Janáčeks Oper Jenufa aufgeführt. Sie wurde vor etwa einem Jahr vom norwegischen Dirigenten Stefan Veselka einstudiert. Und eine Tschechisch-Lektion wird auch nicht fehlen, diesmal stehen die öffentlich-rechtlichen Medien im Fokus. Bleiben Sie dran, wir fangen mit einer neuen Folge der Senderei heute am Mikrofon. Dr. Ilona Wessela pendelt jeden Tag aus dem tschechischen Liberec zu ihrer Arbeit im sächsischen Zittau. Als Oberärztin leitet sie im dortigen Krankenhaus die Abteilung für Innere Medizin. Markéta Kachlíková hat mit Ilona Wessela gesprochen.
Heute am Mikrofon. Frau Dr. Wessela, Sie arbeiten seit 18 Jahren in der Klinik in Zittau. Seit 4 Jahren leiten Sie als Oberärztin die Abteilung für Innere Medizin. Was hat Sie bewogen, nach Deutschland zu gehen?
Was hat mich bewogen? Also ich habe nach dem Studium in Tschechien angefangen zu arbeiten und meine Freundin, mit der ich studiert habe an der Uni, die hat gleich nach Studium in Deutschland angefangen zu arbeiten, weil ihr Schwager dort gearbeitet hat. Und wir haben uns immer getroffen und unterhalten und die hat mal gesagt, willst du nicht nach Deutschland gehen, das probieren, weil die wusste auch, dass ich Deutsch rede. Ich habe auch ein Jahr in Berlin studiert während des Studiums. Da haben wir uns auch vor allem unterhalten auch, ja, wie die Bedingungen sind und vor allem auch natürlich das Gehalt ist. Das war auch damals von den 18 Jahren großer Unterschied zwischen Tschechien und Deutschland. Und da habe ich gesagt, okay, warum nicht, dann probiere ich das einfach. War ich zum Vorstellungsgespräch und seit 18 Jahren bin ich dort, wo ich mich beworben habe, in dem Klinikum.
Und was sind dort in dem Klinikum Ihre Aufgaben und Kompetenzen? Können Sie die Arbeit ein bisschen beschreiben?
Naja, jetzt aktuell, wie Sie erzählt haben, bin ich die Oberärztin der Abteilung. Bedeutet, ich habe eine internistische Station, die hat 30 Betten, also bedeutet 30 Patienten. Ich habe mein Schwesterteam. Und meistens auch 2 Assistenzärzte auf der Station. Und meine Arbeit ist praktisch, dass die Station läuft, dann praktisch, dass auch die Ausbildung für die Assistenzärzte läuft. Mache ich auch 3-mal in der Woche die Visite und sonst im Krankenhaus habe ich auch dann Funktionsdiagnostik. Also arbeite ich in der Funktionsdiagnostik. So kann ich das so ein bisschen beschreiben.
Und sollten Sie Unterschiede zwischen dem Gesundheitssystem in Tschechien und in Deutschland nennen? Was würden Sie als Ärztin hervorheben?
Naja, es ist ein bisschen schwierig, weil ich jetzt seit wirklich lange in Deutschland bin und kaum Kontakt zum tschechischen Gesundheitssystem habe, respektive nur das, was ich höre von den Nachrichten und einfach von den anderen Leuten in Tschechien. Also ich würde sagen, dass das Gesundheitssystem genauso gut ist wie in Tschechien, also praktisch vergleichbar. Man hat auch jetzt schönes Beispiel mit der Ebola, dass die Patienten mit Ebola praktisch das USA, Tschechien und Deutschland angesprochen hat, wegen der Übernahme. Also es spricht schon dafür, dass in Europa praktisch Deutschland und Tschechien relativ gute Wort haben, dass unsere Medizin sehr gut ist. Also richtig Unterschiede, also was die Medizin betrifft, kann ich jetzt nicht nennen.
Und vielleicht von der Sicht der Patienten, gibt es da Unterschiede, etwa in der Verfügbarkeit, Erreichbarkeit der Gesundheitsversorgung?
Bei uns in Zittau, wir sind an der Grenze. Und man muss auch sagen, die Ecke hier in Sachsen, da sind ganz, ganz viele ältere Leute. Wir haben hier auch ganz viele Pflegeheime. Und das nutzen auch viele ältere Leute aus Westen. Man sieht, dass ganz viele Leute dann umziehen im Alter, wenn die schon dann Pflege brauchen, weil das natürlich hier in Sachsen deutlich günstiger ist. Das ist wahrscheinlich in Tschechien nicht so. Also mindestens, was ich weiß, hat Tschechien nicht so viele Angebote, was diese Pflegeheime betrifft. Das ist das Einzige. Sonst weiß ich jetzt nicht, also Unterschiede. Das gleiche Thema, heute die Spezialisten fehlen, aber das ist genauso wie in Deutschland, in Tschechien. Hautärzte und Augenärzte. Das ist meistens so, in den größeren Städten haben wir genug, aber wenn man dann in die Peripherie geht, dann fehlen diese Spezialisten.
Also es ist sehr ähnlich. Sie sind nicht die einzige Tschechin in der Klinik in Zittau. Wie viele Tschechinnen und Tschechen arbeiten dort eigentlich und an welchen Positionen? Und hat es sich vielleicht im Laufe der Zeit verändert?
Wenn ich angefangen habe vor 18 Jahren, dann waren nicht so viele Tschechen. Also im Verlauf, muss ich sagen, ist das ein bisschen wie kleines tschechisches Krankenhaus. Also es sind ganz, ganz viele Tschechen dort, praktisch in allen Fachbereichen, vom Assistenzarzt, Oberärzte, sogar auch die Intensivstation, der Chefarzt ist der Tscheche. Also wir sind schon ganz schön gemischt, muss ich sagen.
Und was ist heute die wichtigste Motivation für die Ärzte, nach Deutschland zu gehen? Sind es immer noch die Verhältnisse in der Belohnung ihrer Arbeit?
Das glaube ich jetzt nicht mehr. Also man sieht das schon, dass auch weniger Ärzte sich beworben aus Tschechien. Es wurde auch das Ganze kompliziert durch eine Sprachprüfung. Damals, wenn ich angefangen habe, musste man keine Sprachprüfung machen, aber jetzt ist das eine Pflicht. Und die ist gerade auch nicht einfach für die Ärzte oder für die Leute. Und ich denke, das Gehalt, man sieht schon nicht so große Unterschiede zwischen Tschechien und Deutschland.
Und also die gerade, Motivation ist da so?
Also Motivation, einfach Sprache zu üben oder was Neues erleben. Also jetzt haben wir praktisch zwei junge Männer, die bei uns angefangen haben nach dem Studium. Der eine hat einfach gesagt, ja, ich will mein Deutsch verbessern und einfach was anderes probieren, weil der hat schon 2 Jahre in Tschechien gearbeitet, in Prag, und meinte, naja, ganz schön schwierig und wollte einfach was anderes probieren, gucken, wie das im Ausland läuft.
In Tschechien herrscht langfristig der große Mangel an medizinischem Personal. Wie sieht es in Ihrer Region aus, in dem deutsch-tschechischen Grenzgebiet?
Genauso. Also wir kämpfen seit jetzt 2-3 Jahren wirklich an riesengroßen Personalmangel, vor allem was Schwestern betrifft. Ärzte auch, aber würde ich sagen, das geht noch, aber Schwestern sind echt Problem. Für die jungen Leute, gerade im Krankenhaus zu arbeiten, ist das jetzt nicht so interessant, respektive auch der Schichtsystem und wahrscheinlich auch das Gehalt ist nicht so, was gerade für die jungen Leute interessiert ist. Die wollen einfach anders leben. Also da sehe ich auch bei den jüngeren Ärzten, die wollen mehr auch Freiheit haben und das Leben mehr genießen. Und gerade als Schwester im Krankenhaus zu arbeiten, das ist Schichtsystem, Wochenendearbeit. Und auch die Patienten, die werden älter, pflegebedürftig. Und das ist schon ganz schön aufwendig.
Jetzt sprechen Sie von der sächsischen Seite der Grenze.
Genau.
Sie leben aber in Tschechien, in Liberec. Wie spiegelt sich dies auf der tschechischen Seite der Grenze wider, dass viele Ärzte und Mitarbeiter im Gesundheitswesen in Sachsen arbeiten? Ist das Problem da noch schärfer, noch stärker?
Also jetzt für Liberec gerade, also ich weiß, dass auch Liberec mit Ärztenmangel kämpft. Man sieht auch, dass hier im Krankenhaus auch ganz viele Ausländer sind, also aus Ukraine, aus der Slowakei. Ich sehe jetzt nicht das große Problem, dass wir Tschechen jetzt in Sachsen oder einfach im Ausland arbeiten. Ja, da sind jetzt nicht so, so viele. Allgemein denke ich, es ist Problem, dass einfach weniger Ärzte im Gesundheitssystem arbeiten. Wir haben ganz viele Studenten, die Hochschule beenden, aber ob die dann wirklich als Arzt oder Ärztin arbeiten, weiß ich nicht. Also wir suchen ständig Ärzte. Man weiß, dass ganz viele Studenten dann fertig sind immer. Wir haben auch in Tschechien viele Fakultäten, aber trotzdem, man findet die Ärzte nicht. Ich weiß es nicht, wo die sich bewerben oder was die dann machen nach dem Studium. Ja, keine Ahnung.
Ein immer größeres Problem in der tschechischen Gesellschaft und genauso auch in der deutschen ist die Alterung der Bevölkerung, und für das Gesundheitssystem bedeutet das die Langzeitpflege. Nehmen Sie auch in Ihrer Arbeit dieses Problem wahr?
Ja, das habe ich schon erzählt. Also die Leute werden wirklich älter. Dadurch, dass wir so viele Pflegeheime haben, ist natürlich auch der Durchschnittsalter der Patienten im Krankenhaus her und her. Ja, und die Leute sind wirklich schwer krank, pflegebedürftig. Das sieht man. Und das hat sich wirklich jetzt in den letzten Jahren auch verschlechtert, also nur verstärkt, sagen wir so.
Funktioniert in Ihrer Region die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitswesen? Etwa fahren die Patienten wegen der Versorgung in das andere Land oder so etwas?
Also bei uns hier nicht. Also in dem Region, also Liberec und die Umgebung, ist mir das nicht bekannt. Man sieht aber natürlich bei uns im Klinikum, da kommen ganz viele tschechische Patienten, aber da sind auch die Leute, die entweder direkt in Deutschland schon wohnen oder sogenannte Leute wie ich zum Beispiel, dass wir pendeln, sogenannte Pendler. Dass die Leute praktisch in Tschechien wohnen, aber arbeiten in Deutschland und deswegen nutzen die dann Gesundheitssystem in Deutschland.
Wenn wir jetzt noch konkret auf Ihre Arbeit gehen, was sehen Sie persönlich als die größten Herausforderungen und was bereitet Ihnen Freude?
Oh, es ist ganz schwierig. Also ich muss sagen, mein Ziel vom Anfang an nach dem Studium war, dass ich Diabetologie mache. Das habe ich auch geschafft. Ich bin die Diabetologin. Ich habe auch im Klinikum mit den Chirurgen ein Konzept aufgebaut, dass wir ein diabetisches Fußzentrum sind, da ich praktisch mit den Chirurgen zusammenarbeite. Wir kümmern uns auch um die diabetische Füße. Und der Vorteil ist, dass ich auch einen Tag in der Woche als ambulante Ärztin arbeite. Also bin ich in der Praxis mit Fußambulanz und dann habe ich praktisch auch die Anbindung an dem Krankenhaus oder praktisch auch mit der Praxis. Und das ist der Vorteil, dass ich praktisch die Patienten, die ich jetzt im Krankenhaus behandelte, die sehe ich dann weiter ambulant. Ich sehe dann die Fortschritte, die meistens machen Fortschritte. Wir kennen uns schon, also das ist schon dann eine angenehme Arbeit. Und das ist das, was mir auch Spaß macht, dass man praktisch die Patienten noch weiter nach der Entlassung aus dem Krankenhaus sieht und behandelt.
Und planen Sie auch weiterhin in Deutschland zu arbeiten oder möchten Sie mal einen Wechsel vielleicht nach Tschechien machen?
Also zuerst mal plane ich weiter dort zu bleiben, sage ich. Also ich bin jetzt zufrieden, wie das läuft, dass ich auch einen Tag praktisch aus dem Krankenhaus weg bin. Da habe ich mehr Kontakt auch mit den jüngeren Leuten und bin ich zufrieden. Also plane ich jetzt nicht unbedingt nach Tschechien zurückzukommen.
In der folgenden Ausgabe von Tschechisch gesagt blicken wir auf ein Thema, das derzeit Tschechien bewegt. Die Zugang der öffentlich-rechtlichen Medien. Wie heißen Radio und Fernsehen auf Tschechisch und worum geht es bei Ihnen aktuell? Mehr erfahren Sie von Markéta Kachlíková.
Öffentlich-rechtlichen Medien,
veřejnoprávní média,
stehen im Fokus der gesellschaftlichen Debatte in Tschechien. Konkret geht es darin um das tschechische Fernsehen,
Česká televize,
und den tschechischen Rundfunk,
Český rozhlas.
Beim letztgenannten hat sich bei der Übersetzung ins Deutsche der Begriff Rundfunk eingebürgert, obwohl es sich eigentlich um den Hörfunk,
rozhlas,
bzw. das Radio,
Radio,
handelt. Die beiden Medien werden anhand von Rundfunkgebühren,
rozhlasové a televizní poplatky,
beziehungsweise Konzessionsgebühren,
koncesionářské poplatky,
finanziert. Die verpflichtenden Zahlungen,
platby,
werden von Privathaushalten und Gewerbetreibenden für den Besitz eines Geräts bezogen, mit dem ein Signal empfangen werden kann. Also nicht nur für ein Fernsehgerät,
televizor,
und einen Radioempfänger,
rozhlasový přijímač,
sondern auch einen Computer,
počítač,
und ein Handy,
mobil,
nämlich mit Internetanschluss. Dem jüngsten Beschluss der Regierung zufolge sollen die Rundfunkgebühren abgeschafft und beide Medienanstalten direkt aus dem Staatshaushalt,
státní rozpočet,
finanziert werden. Vor diesem Hintergrund warnen viele Kritiker vor dem Verlust der Unabhängigkeit,
ztráta nezávislosti,
sowie einer größeren Anfälligkeit für politische Einflussnahme,
politické ovlivňování,
aber auch vor finanzieller Unsicherheit,
finanční nejistota,
und der Gefahr einer Inhaltskontrolle von Seiten der Politiker,
kontrola obsahu ze strany politiků.
Der Protest gegen das Vorhaben der Regierung fand in dieser Woche Ausdruck in einem 24-stündigen Warnstreik.
Výstražná stávka.
Der Angestellten des tschechischen Fernsehens und des tschechischen Rundfunks. Die Protestaktion äußerte sich unter anderem in einem eingeschränkten Programm.
Omezení programu.
Einer Schweigeminute.
Minuta ticha.
Sowie der schwarzen Kleidung.
Černé oblečení.
Der streikenden Mitarbeiter. An die Öffentlichkeit wandte man sich mit dem Motto für euch, nicht für die Politiker.
Pro vás, ne pro politiky.
Auf Wiederhören.
Naslyšenou. Die tschechische Lektion hat für Sie Markéta Kachlíková vorbereitet. Sie hören Radio Prag, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. Vor etwa einem Jahr hatte eine Neuinszenierung von Leoš Janáčeks Oper Jenufa im Prager Nationaltheater Premiere. Der norwegische Dirigent Stefan Veselka hat Jenufa in Prag musikalisch einstudiert. Im folgenden Kultursalon bringen wir ein Gespräch mit dem Dirigenten. Sie hören eine Wiederholung vom Mai letzten Jahres. Herr Wasser, Sie studieren hier jetzt eine Neuproduktion von Jenufa, von Janáček ein. Es ist nicht Ihre erste Erfahrung mit Jenufa. Wo unterscheidet sich Jenufa von den anderen Janáčeks Opern? Denn sie wirkt sehr emotional.
Naja, natürlich alle Opern von Janáček sind sehr emotional. Es ist eher sehr strukturiert und sehr konzis und knapp, fast wie ein Film, kann man sagen. Filmische Schnitte, fast wie, als würde man heute Netflix gucken. Es sind immer kurze Szenen, die sofort ineinander gehen. Und das macht es sehr stringent und unglaublich spannend, glaube ich, für die heutige Zuschauer und Zuschauerinnen auch. Ich habe Jenufa früher auch in Frankreich gemacht, in den Niederlanden, in Norwegen gemacht. Jetzt finde ich sehr spannend, das hier zu machen, eben wo eine große Tradition gibt, am Nationaltheater hier. Das zu machen ist eine große Ehre für mich, das hier machen zu dürfen. Und es ist quasi mein Operndebüt auch in Prag. Deswegen freue ich mich sehr drauf.
Sie haben vorher aber schon in Brünn dirigiert.
Ja, in Brünn habe ich dirigiert, aber es war keine eigene Inszenierung. Es kam aus Holland mit Harry Kupfer und kam das zum Festival, Janáček Brno heißt das Festival.
Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Calixto Beit?
Sehr intensiv. Er kam ja ein bisschen später dazu, also hat seine Assistentin gemacht. Ich finde es sehr spannend, er hat eine komplett andere Sicht auf das Stück, als vielleicht traditionell in Tschechien gemacht wird. Aber ich finde es eben darum spannend, weil er andere Blickwinkeln schafft auf das Werk. Natürlich werden viele vielleicht sagen, so kennen wir es nicht, das ist nicht unseres. Aber ich finde es eben auch die Aufgabe von in der heutigen Zeit, nicht immer alles so zu machen, wie man es immer gemacht hat, sondern eben versuchen, schon werkgetreu und stilgetreu ein Werk neu zu erfinden, würde ich nicht sagen, aber vielleicht einen anderen Blickwinkel auf das Stück zu finden.
Er hat ja schon Katja Kabanova angeschrieben. Also das ist die erste Erfahrung mit Beethoven.
Genau, ich hab natürlich über ihn gelesen und gehört und Sachen von ihm, auch zum Beispiel Tosca in Oslo gesehen, aber das ist das erste Mal, dass ich mit ihm arbeite, ja.
Und wie finden Sie die Zusammenarbeit mit den Sängern? Es sind vorwiegend also vom Nationaltheater Prag Sänger da.
Ja, fantastisch, weil natürlich die haben Erfahrung, auch viele haben das Werk schon gesungen und auch wie mit dem Orchester, mit dem Chor, die haben es, wie sagt man, unter der Haut, die kennen das in- und auswendig. Wir machen jetzt hier die 1908 Brünner Fassung und die ist ein bisschen anders, als man hier vielleicht gewohnt war, früher also die Prager Fassung zu machen. Deswegen gab es natürlich hin und wieder, müssen wir das jetzt machen, sollen wir das machen? Ich habe gesagt, ja, das ist wichtig, weil ich glaube, Janáček hat es so gedacht eben, er wollte nicht diesen unglaublich opulenten Orchester. Klang, natürlich ist es sehr intensiver Klang und sehr roh manchmal und direkt. Das ist wichtig herauszuarbeiten. Haben wir viel daran gearbeitet. Aber er wollte eben nicht diesen Puccini, Korngold, großen romantischen Klang, das wollte er eben nicht. Und Kovacevic hat das ja hier bearbeitet. Und er hat damals gedacht, dass Janáček nicht instrumentieren kann. Deswegen hat er das sehr aufgebläht im Orchester. Auch klingt auch wunderbar, aber es ist eben eine andere Fassung. So. Und jetzt machen wir eben diese, versuchen diese Original-Brünner-Fassung zu machen.
Erkennen das auch die Opernfans, dass das eine andere Fassung ist?
Ich glaube ja. Also ich glaube zum Teil, die letzte Inszenierung davor war auch ein Teil von dieser Brünner Fassung. Wir haben jetzt ein paar andere Striche, Schnitte drin. Zum Beispiel die Erzählerin von der Küsterin am Anfang, die Janáček selber gestrichen hat. Die haben wir auch rausgenommen. Das ist vielleicht ungewöhnlich, weil die wird ja oft gemacht. Aber dadurch klingt das Werk so eine Stringenz. Es geht sehr schnell voran. Eben, da komme ich wieder zurück zu kurze Schnitte, Netflix. Das ist schon sehr heutig geschrieben, obwohl er schon über 120 Jahre alt ist.
Sie stammen aus Norwegen, aber haben tschechische Eltern. Genau. Können Sie sich daran erinnern, wie Ihre erste Begegnung mit Janáček war? Wahrscheinlich in der Kindheit. Sie haben Klavier studiert.
Absolut, sogar noch viel früher, weil wir hatten einen afghanischen Hund. Aha. Shirkan hieß der. Und als ich ganz klein war, meine Mutter war Pianistin und hat natürlich zu Hause geübt, auch Dvořák, Smetana, Janáček, alles Mögliche. Und meine erste Erfahrung war ich 2 oder 3, lag ich unterm Flügel, wenn sie geübt hat mit dem Hund und habe die Werke natürlich gehört. Da war mir nicht bewusst, dass es unbedingt Janáček ist, aber natürlich kommt man das so ins DNA, ins Blut, kommt das dann schon rein. Ja, das war die erste Erfahrung. Genau.
Und mit der anderen tschechischen Musik, ich weiß dann später, haben Sie also als Pianist auch komplettes Klavierwerk von Dvořák aufgenommen.
Das war viel Arbeit. Das sind 5 CDs und ich habe da 8 Jahre dran gearbeitet mit Üben und Aufnehmen. Und aber natürlich dadurch, dass meine Eltern Tschechien quasi verlassen haben, natürlich haben wir Tschechisch zu Hause gesprochen oder Mährisch in dem Falle. Natürlich war das eine Art emotionale, für mich quasi wie ein zweites Heimatland. Ja. War es eine Art Verbundenheit durch die Musik und durch die Sprache, obwohl ich in Norwegen aufgewachsen bin. Es war so sehr wie 2 verschiedene Welten, die aufeinander prallen. So, aber es war sehr spannend für mich, weil es natürlich war so eine ideelle Heimat, die ich dadurch empfunden habe durch die Musik. Ja.
Hatten Sie Kontakte nach damals, also in die Tschechoslowakei? Natürlich während des Kommunismus war das sehr, sehr streng und Sie konnten nicht hierher kommen, erst nach der Wende.
Ich konnte nicht hierher kommen. Meine Oma und Opa mütterlicherseits, die haben uns einmal im Jahr für einen Monat, die durften rausreisen. Das war ganz bürokratisch schwierig natürlich und wissen Sie bestimmt. Und haben uns dann einen Monat lang besucht. Ich glaube 3, 4, 5 Jahre hintereinander. Also so hatte ich natürlich, konnte ich endlich mal meine Oma und Opa kennenlernen. Das war sehr schön, sehr, sehr Besonderes. Ja. Verrückte Zeiten tatsächlich. Ja.
Dann nach der Wende haben Sie das nachgeholt wahrscheinlich.
Genau, konnte ich natürlich meine ganzen Onkel und Tanten und sowas, die jetzt auch viele kommen zu der Premiere morgen, das ist sehr spannend natürlich.
Hatten Sie einen besonders beliebten Komponisten unter den tschechischen?
Oh, das ist schwer zu sagen.
Oder eine besondere Komposition?
Also Janáček ist mir schon sehr nah, weil es natürlich auch mährisch und der Geigenlehrer meines Vaters kannte Janáček gut. Deswegen Kudláček hat er mit ihm gearbeitet und deswegen hat mein Vater natürlich viele Geschichten über Janáček gehört. Deswegen war das sehr, sehr präsent in unser Zuhause. Aber Dvořák liebe ich über alles natürlich. Deswegen habe ich die Klavierwerke eingespielt, Smetana auch. Suk habe ich weniger. Natürlich Martin auch tolle Sachen. Ja, doch, doch. Aber natürlich mehr Dvořák, Janáček, als ich klein war. Später kamen die dazu. Ja.
Wie ist es allgemein zu sagen, aber die Bekanntheit der tschechischen Musik in Skandinavien, Sie können das gut verstehen.
Sehr, vor allem eben, ich würde sagen, Janáček-Opern werden noch gespielt und Orchestermusik eigentlich Dvořák hauptsächlich. Smetana verkaufte Brautouvertüre wird gespielt, aber nicht so viel. Dvořák ist der am meisten gespielte, würde ich sagen, ja.
Inwieweit sind Sie als Pianist oder dann als Dirigent von den Lehren beeinflusst worden?
Selbstverständlich ist man beeinflusst. Also zuerst Hans Leigraf, mein Klavierlehrer, hat mich sehr beeinflusst. Aber nicht vielleicht so in seine Klaviertechnik, sondern wie er die Werke analysiert hat und seine Herangehensweise an die Musik generell. Ich vergesse nie, er hat gesagt, wenn ein Stück sehr frei ist, wie zum Beispiel Liszt-Klaviersonate, muss man es umso strenger interpretieren. Und wenn man Beethoven spielt, Sonaten, die sehr streng komponiert sind, muss man nicht viel freier spielen. Fand ich sehr interessant. Damals, als ich jung war, habe ich das nicht so ganz verstanden. Aber wenn ich jetzt älter werde, verstehe ich es um mehr und mehr. Das finde ich sehr interessant. Und als Dirigent ist es schwierig, natürlich hat man Vorbilder, man sieht, hört Karajan, Bernstein, natürlich Carlos Kleiber, großes Idol, aber als Dirigent muss man mehr und mehr seine eigene Handschrift tatsächlich finden und man lernt das meiste durch die Arbeit mit den verschiedenen Orchestern, weil dieses Trockene, natürlich muss man wie Schlagtechnik und Analyse, aber es ist learn by doing, wie die Amerikaner so schön sagen. Man lernt es durch Sachen, die man ausprobiert. Mit einem Orchester funktioniert es besser, mit dem anderen nicht so. Und dann ist es dann, je älter man wird, je mehr Erfahrungen hat und es ist gut. Karajan hat einmal gesagt, man wird erst interessant als Dirigent, wenn man über 50 ist. Und das finde ich sehr interessant. Und es gibt natürlich viele junge, tolle Dirigenten, aber diese Erfahrung, die man sammelt über Jahre mit verschiedenen Orchestern, ist natürlich Gold wert.
Und wie ist die, also komme ich noch auf dieses Orchester vom Nationaltheater zurück. Wie finden Sie die Zusammenarbeit?
Wunderbar und spannend, weil natürlich haben die eine Tradition, Janáček auszuspielen, Dvořák, Smetana sowieso, aber ich habe jetzt nur Janáček mit denen gemacht. Und ich hatte natürlich auch Diskussionen mit zum Beispiel Geigern aus dem Orchester, die gesagt, wir haben das so jetzt 33 Jahre gespielt, warum wollen Sie das anders? So, dann habe ich es versucht zu erklären, auf eine pädagogische Art und gesagt, das ist, weil ich denke, dass Janáček das vielleicht so wollte. Und Tradition ist was sehr Tolles, aber nicht jede Tradition ist auch toll. Also es gibt auch so einen Mittelweg, glaube ich. Und ich habe versucht, ein paar Sachen vielleicht anders zu sehen oder anders zu deuten. Aber bis jetzt sind die ganz toll mitgegangen und ich finde ein sehr harmonisches Miteinander. Sehr angenehme Atmosphäre, ja.
Kennen Sie vielleicht einige der gegenwärtigen tschechischen Dirigenten? Also ich glaube, Petr Popelka, der jetzt beim Rundfunk-Sinfonieorchester ist, der dirigiert ja jahrelang auch in Oslo.
Genau.
Und er ist jetzt auch in Wien bei den Symphonikern.
Ja, als er gerade in Oslo Produktion, habe ich auch parallel gerade was gemacht. Da haben wir uns kurz getroffen natürlich. Und Robert Jindra habe ich jetzt natürlich kennengelernt, weil er hier im Haus ist. Natürlich kenne ich Namen, so wie Netopil, Hruscha. Natürlich, man kennt die Namen, aber persönlich bin ich dir noch nicht begegnet.
Sie hörten ein Gespräch mit dem norwegischen Dirigenten Stefan Veselka. Janáčeks Nebenfahrt wird im Prager Nationaltheater an diesem Samstag, dem 27. Juni, aufgeführt. Der Dirigent ist diesmal der Musikdirektor des Nationaltheaters, Robert Jindra. Die Vorstellung beginnt um 18 Uhr. Es gibt noch Restkarten. Und damit sind wir fast am Ende der Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergová. Sie hörten Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland.